ERF und Ihre Vorstellung geht nachher nahtlos über in die Predigt. Wir sind gespannt auf das, was Sie uns zu sagen haben.
Ganz kurz nach hinten, aber ja, das geht tatsächlich gleich ineinander über, die Predigt und die Vorstellung. Aber bevor ich den ERF vorstelle, stelle ich mich vielleicht lieber mal selbst vor. Erst noch. Ja, mein Name ist Jens Kilian. Ich komme aus Haiger Sechshelden und bin verheiratet, habe zwei Mädels, 10 und 13 Jahre alt, bin dort CVJM-Vorsitzender und seit letztem Jahr ist der CVJM Sechshelden Mitglied bei Krishona. Bin sozusagen damit irgendwo auch Vorsitzender von der Krishona-Gemeinde seit neuestem und freue mich jetzt mal hier in der anderen Krishona-Gemeinde zu sein. Ja, das ist schön. Beim ERF bin ich seit über 20 Jahren und man sieht mich relativ selten im Fernsehen und hört mich auch normalerweise nicht im Radio, denn eigentlich sitze ich in der Buchhaltung und jongliere dort Zahlen. Aber ich versuche, ein Buchhalter mit Herz für Weltmission zu sein. Das ist mir ein großes Anliegen. Und ja, der ERF ist nicht nur in Deutschland aktiv, sondern zusammen mit Transworld Radio auch weltweit, rund um die Welt machen wir oder unterstützen wir Radiosendungen in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Und das ist mir ein großes Anliegen. Und so versuche ich gerade die Arbeit in Russland, Zentralasien ein bisschen dadurch zu unterstützen, dass ich sie gelegentlich in Gemeinden vorstelle. Und das möchte ich heute ganz gerne hier tun. Heute geht es um die Arbeit von Transworld Radio, unserem internationalen Partner in der Ukraine. Und da war ich im vergangenen Jahr, im Juni, zusammen mit diesem jungen Mann da vorne, der mit der roten Kleidung und mit dem weißen Bart, das ist ja in aller Regel der Nikolaus. Das ist bei uns ganz genauso. Auch hier ist das der Nikolaus, nämlich der Nikolaus Siemens. Wir nennen ihn Nick und der ist verantwortlich für die Arbeit in Russland, Weißrussland und der Ukraine. Fliegt alle kurze Zeit dahin und letztes Jahr war ich mal mit ihm da. Hier sind wir gerade so am Flughafen und jetzt sind wir schon mitten in der Stadt drin. Das ist ja Kiew. Hier ist der Sitz des Bürgermeisters, Rathaus. Jetzt kommt die schlechte Nachricht, das wird heute ein klein bisschen politisch. Das lässt sich nicht vermeiden. Erste politische Frage, weiß irgendjemand, wer der Oberbürgermeister von Kiew ist? Ich glaube, ich habe es gehört. Klitschko. Vitali Klitschko, der ehemalige Schwergewichtsweltmeister im Boxen. Der hat hier seinen Amtssitz, der arbeitet hier. Ich habe ihn leider nicht persönlich treffen können, deshalb müsst ihr euch mit diesem Bild zufrieden geben. Ist so ähnlich, trifft die Sache fast. Ja, die Ukraine war ja lange Zeit Teil der Sowjetunion und hat eine gemeinsame Geschichte mit Russland. Viele Menschen haben früher gesagt, es gibt Russland, also Großrussland, Weißrussland und Kleinrussland und meinten mit Kleinrussland die Ukraine. Sogar die Wurzeln von Russland liegen eigentlich in der Ukraine. Und in der Sowjetunion war das ein Land. Es gibt eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur an vielen Stellen. Und so hat man damals zur Zeit der Sowjetunion in Kiew ein Denkmal gebaut zur russisch-ukrainischen Freundschaft, um die zu symbolisieren. Man hat da oben drüber noch den Bogen der Freundschaft gebaut. Nick und ich stehen gerade da drunter, aber vor 5-6 Jahren ist etwas passiert. Und mittlerweile, wenn man hier vor dem Bogen der Freundschaft auf der richtigen Seite steht, dann merkt man, die hat einen Riss bekommen. Ja, das haben die Ukrainer ganz absichtlich da drauf gemalt, um zu symbolisieren, was da passiert ist. Die Freundschaft zwischen Russland und Ukraine, die hat einen ganz tiefen Riss bekommen. Das hier ist der Maidan, der zentrale Platz in Kiew. Hier hat sich vor einigen Jahren das abgespielt, was diesen Riss verursachte. Der ukrainische Präsident, ja, hatte einen Auftrag, um einen Vertrag mit der EU abzuschließen, so eine Art Freundschaftsvertrag. Man muss dazu wissen, die Ukraine ist ein geteiltes Land. Es zog immer die eine Hälfte mehr nach Westen, die andere Hälfte mehr nach Osten. Die einen wollten eher zu Russland hin, die anderen eher zur EU hin. Das hat sich auch in der Sprache schon bemerkbar gemacht. Die einen sprechen Ukrainisch, die anderen Russisch und selbst in der Religionszugehörigkeit. Das Land war gespalten und bei jeder Wahl, ja, hat man das gemerkt. Und dann war man an so einem Punkt angekommen, dass das Parlament und das Volk gesagt hatten, ja, wir wollen uns mehr nach Westen hin orientieren. Der Präsident zog los, sollte diesen Vertrag ausarbeiten. Er war noch in der Vorbereitungsphase, kam zurück und was hatte er in der Tasche? Ein Freundschaftsvertrag mit Russland. Das hat die Leute auf die Palme gebracht. Das gab riesengroße Demonstrationen und das gab irgendwann dann auch Ärger mit der Staatsgewalt. Die Demonstrationen wurden heftiger, es gab Ausschreitungen, es gab Häuserbesetzungen und dann passierte Folgendes. Hier hinten haben wir das große Gebäude, links ist ein Hotel und aus diesem Hotel oben wurde dann geschossen. Bis heute weiß keiner richtig, wer den Schießbefehl gegeben hat, die Russen, die ukrainische Regierung oder wer auch immer. Es wurden von da oben 100 Demonstranten erschossen. Diesen 100 Demonstranten hat man ein Denkmal gesetzt und erinnert damit an sie. Aber dann passierte Folgendes. Der Präsident wurde abgesetzt, musste flüchten, ist nach Russland gegangen. Man hat einen neuen Präsidenten eingesetzt. Und dieser Präsident hat tatsächlich dann auch die Annäherung an den Westen versucht umzusetzen. Aber damit war es nicht fertig, denn direkt danach hat Russland die Krim besetzt, die ukrainisch war. Die Krim ist jetzt mehr oder weniger in russischer Hand, auch wenn sie offiziell noch ukrainisches Staatsgebiet ist. Und etwas später haben russische Separatisten in der Ostukraine, Donetsk und Lugansk, praktisch sowas wie ein autonomes Gebiet ausgerufen mit russischer Unterstützung. Und da wird bis heute geschossen. Da werden bis heute Menschen verletzt, sterben Menschen im Krieg. Man versucht gerade wieder Friedensverhandlungen zu führen, um diesen Konflikt endlich zu beenden, aber so leicht ist das nicht. Und bis heute ist das im Grunde genommen ein fast schwelender Bürgerkrieg. Aber seitdem ist das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine ein sehr schwieriges geworden. Und die Ukrainer versuchen ganz viel Wert auf ihre eigene Kultur zu legen und zu sagen, wir sind keine Russen, wir sind Ukrainer, wir sind ein eigenes Volk mit einer eigenen Kultur. Hier habe ich mich mal ein wenig da drunter gemogelt. Ja. Eine der ersten Sachen, die man uns in der Ukraine gezeigt hat, ist dieses Denkmal. Da steht eine Jahreszahl, 1937. Das war die Zeit, als Stalin noch an der Regierung war. Und in diesem Wald, kurz vor Kiew, liegen tausende Ukrainer begraben, die sich teilweise ihr eigenes Grab schaufeln mussten und dann erschossen wurden. Leute, die entweder eine politisch andere Meinung hatten, als damals in der Sowjetunion gewünscht war, Leute, die nicht bereit waren, ihren Grundbesitz verstaatlichen zu lassen, Leute, die irgendwie unbequem waren. Und ja, damals haben ziemlich viele Ukrainer ihr Leben gelassen. Und das Zweite, wo man uns hingeführt hat, das ist ein Denkmal oder ein Museum, ebenfalls zurück in die Zeit Stalins. Damals gab es eine Hungersnot. Und man sagt, in der Ukraine hätte es diese Hungersnot eigentlich nie geben müssen. Die Ukraine hat sehr viel Getreide, sehr viel Lebensmittel, sehr viel Nahrungsmittel, aber es war damals in Russland Hungersnot und fast alles, was in der Ukraine hergestellt wurde, wurde nach Russland gebracht, um dort die Leute zu ernähren. Und in der Ukraine sind Millionen verhungert. Und ja, dieser Teil der Geschichte wurde in der Sowjetunion ziemlich totgeschwiegen und er wird heute sehr deutlich gezeigt. Aber das eigentliche Symbol der russischen Unterdrückung ist für viele Ukrainer dieses Gebäude. Das ist das KGB-Gebäude mitten in Kiew. KGB, ja, der Geheimdienst hat dort viele Leute verhört, eingesperrt, gefoltert und so weiter. Und wir als Christen wissen, das waren nicht nur politische Gefangene, hier wurden auch viele Christen wegen ihrem Glauben verhört, gefoltert und eingesperrt. Das ist auch für Christen in der Ukraine ein Gebäude mit sehr, sehr schlimmen Erinnerungen. Und wenn man sowas sieht, ja, dann kommt mir so ein bisschen die Frage, in der Ukraine gibt es zwar heute keine Christenverfolgung mehr, aber in manchen anderen Ländern, auch manchen Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder in arabischen Ländern, muslimischen Ländern, Nordkorea, haben wir noch einen Blick für diese Leute, die als Christen verfolgt werden, die für ihren Glauben leiden? Das sind nicht einfach irgendwelche fremde Menschen, das sind Geschwister. Das sind Glaubensgeschwister, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Haben wir einen Blick für die Leute, die auch heute noch für ihren Glauben leiden? Das ist das eine. Und das andere, wenn wir hier so in Deutschland eine wahnsinnig große Freiheit haben und vom Glauben weitersagen können, nutzen wir die eigentlich? Was haben wir zu befürchten? Uns belächelt vielleicht mal jemand, bei uns sagt vielleicht mal jemand, hey, ihr seid ja von vorgestern oder unverbesserlich, aber im Grunde genommen haben wir nichts zu befürchten. Nutzen wir diese Freiheit, die wir haben, um Leute wirklich zum Glauben einzuladen und von Jesus weiterzusagen? Ich denke, das müssen wir uns immer wieder fragen und der Frage müssen wir uns stellen. Die Ukraine hat eine sehr lange christliche Geschichte. Schon vor ungefähr 1000 Jahren wurde der erste ukrainische Fürst offiziell Christ. Damals war das ja so, wenn der Fürst Christ wurde, dann war irgendwie das ganze Land christlich. Viele wurden zwangsgetauft. Die Leute wurden nicht gefragt, zu welcher Religion sie gehören wollten oder sollten. Dann war halt das Land offiziell christlich. Und heute ist es eigentlich eine andere Statue, die die Stadt überragt. Nämlich diese. Man sieht sie von Weitem, in der einen Hand ein Schwert, in der anderen Hand ein Schild mit Hammer und Sichel. Hammer und Sichel ist natürlich was, wo sich viele Ukrainer heute dran stören, die Symbole der Sowjetunion, und man sagt, entweder muss diese ganze Statue weg oder zumindest Hammer und Sichel von dem Schild runter. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, von der man nicht so genau weiß, wie wahr sie denn ist. Das Schwert wirkt etwas kurz im Vergleich. Und man sagt, angeblich hat sich Folgendes abgespielt: Als die Sowjetunion diese Statue bauen wollte, hat die ukrainische orthodoxe Kirche aufs Heftigste protestiert und hat gesagt, dieses Schwert ist höher als der höchste orthodoxe Kirchturm in Kiew. Das geht nicht, das gibt Ärger. Dann gab es wohl lange Beratungen und irgendwann hat die kommunistische Führung angeblich gesagt, okay, wollen wir keinen Ärger, wir machen das Schwert ein klein bisschen kürzer. Ob diese Geschichte stimmt oder ob sie nicht stimmt, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber es zeigt, dass selbst zu Zeiten der Sowjetunion die orthodoxe Kirche in der Ukraine einen sehr großen Einfluss hatte. Heute erst recht wieder. Ich war an einem Nachmittag, wo ich mal ein bisschen Zeit hatte, in einem Freilichtmuseum. Ich persönlich liebe Freilichtmuseen und habe schon ziemlich viele gesehen. Und dann bin ich den Nachmittag mal aus der Stadt raus ins Freilichtmuseum und da gab es solche wunderschönen orthodoxen Kirchen aus Holz. Ich habe ziemlich viel dort fotografiert und habe das genossen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch sowas mal ganz gerne anschaut. Das ist eine ganz neue Kirche, die gerade da im Freilichtmuseum aufgebaut wurde. Klar, ist ja Freilichtmuseum. Aber in so einem kommunistischen Land, sowjetisch, damals für mehrere Jahrzehnte, gibt es da eigentlich noch Kirchen? Ich war höchst erstaunt. Ganz Kiew ist voll von orthodoxen Kirchen. An fast jeder Ecke steht eine orthodoxe Kirche und nicht nur irgendeine, sondern wirklich sehr schöne, sehr prächtige Kirchen. Eine ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, eine hier sieht aus fast ein bisschen wie eine Moschee, sehr unterschiedlich, oder hier mit Marmorsäulen, so ein bisschen italienisch wirkt es fast, sehr bunt, sehr schöne Dächer, sehr verziert. Wer sich für Architektur oder für Kirchen interessiert, kann hier tagelang die tollsten Kirchen anschauen. Man sieht, es ist mitten im Wohngebiet, hinten ein großes Wohnhaus, vorne eine sehr eindrucksvolle Kirche mit ja einfach beeindruckenden Dächern, und das habe ich momentan auf meinem privaten Notebook als Hintergrundbild, so gut hat mir das gefallen. Wenn wir als evangelische Christen uns sowas anschauen, solche Gebäude, dann kommt ja manchmal so der Gedanke, muss das sein, so viel Prunk, goldene Dächer und sowas. Jesus hat doch ganz anders gelebt. Jesus hat einfach bescheiden gelebt, in Armut. Passt das überhaupt zum christlichen Glauben? Aber wenn wir mal ins Alte Testament gucken, wie da der Tempel beschrieben wird, das ist auch sehr prunkvoll, mit viel Geld, Gold und allem Möglichen. Da hat man schon was rein investiert, um Gott zu ehren. Und nicht nur das, wenn man in die ganze Bibel guckt, dann merkt man, Gott stand nie einfach das Erstbeste zu, sondern immer das Erste und das Beste. Ich glaube nicht, dass wir mit allen Gemeinden jetzt anfangen müssen, solche Gemeindehäuser zu bauen, aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen fragen, was geben wir Gott in unserem Leben, von unserer Zeit, von unserer Kraft? Gibst du Jesus das Erstbeste oder das Erste und das Beste? Und ich glaube, Jesus steht das Erste und Beste zu, nicht einfach das Erstbeste. Und das ist was, was wir davon vielleicht lernen können. Wir müssen keine großen Kirchen bauen, aber Jesus steht das Erste und Beste zu. Die Kirchen sind auch innen drin sehr prunkvoll, mit viel Gold verziert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, begegnet man in so einer Kirche denn auch Jesus? Klar, man begegnet Bildern von Jesus, und zwar sehr tollen, sehr alten, sehr eindrucksvollen Bildern, wo Jesus dargestellt wird. Und doch stellt sich so ein bisschen die Frage, ich kann es auch nicht beurteilen, ich kann nicht Russisch, ich konnte mir nicht wirklich ein Bild davon machen, ist das, was dort gelebt wird, eine Religion, die sich auf die Kirchen und auf vielleicht den Sonntag bezieht? Ist es eine Religion oder ist es etwas, was wirklich in der U-Bahn im Alltag der Menschen ankommt? Etwas, was wirklich den Alltag der Menschen verändert und prägt und gestaltet? In dieser Gemeinde, da gehen die meisten Mitarbeiter von Transworld Radio hin. Das ist eine Baptistengemeinde in Kiew. Sieht nicht ganz so prunkvoll aus, ist aber auch ganz hübsch. Das ist der Gottesdienstraum, hat vielleicht schon eher ein bisschen Ähnlichkeit mit unseren Gemeinden. Wir waren aber den Morgen nicht im Gottesdienstraum, sondern im Keller. Und zwar an einem, ich glaube, es war ein Dienstagmorgen vor der Arbeit. Also eigentlich gar keine Zeit für mich, ich bin eigentlich eher Langschläfer. Aber morgens noch vor der Arbeit haben sich hier Leute getroffen, um ja, Lobpreis und Anbetung zu üben, um Gott zu loben und zu beten und sich praktisch vor der Arbeit schon mit Gott zu treffen und der Gemeinde. Und das war eine Sache, wo ich gesagt habe, es hat mich sehr beeindruckt und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und man hat gemerkt, das sind Menschen, da kommt der Glaube wirklich im Alltag an. Die nehmen sich vor der Arbeit noch Zeit, die waren wirklich mit dem Herzen dabei und da kam wirklich was rüber vom Glauben. Wir hatten dann die Möglichkeit, dort noch eine kurze Andacht weiterzugeben. Nick hat mich auf Russisch übersetzt, das war ganz schön. Nick ist nämlich Russlanddeutscher, der spricht fließend Russisch, er spricht fließend Deutsch und da er eine amerikanische Frau hat, spricht er auch fließend Englisch. Eigentlich alle drei Sachen wie Muttersprache, einen besseren Übersetzer kann man nicht bekommen. Aber da stellt auch uns die Frage, ist dein Glaube alltagstauglich und alltagsverändernd? Ist der Glaube etwas, was wir sonntags in der Gemeinde leben oder morgens, wenn wir mal in der Bibel lesen? Oder verändert er wirklich unseren Alltag? Und vielleicht die zweite Frage, bist du gern im Haus Gottes, in der Gemeinde? Ich wünsche euch, dass ihr in der Gemeinde wirklich einen Platz habt, wo ihr sagt, hier komme ich gern hin, um andere Christen zu treffen, sozusagen Gottes Familie, um auf Gott zu hören, um im Glauben aufzutanken. Ich wünsche euch, dass ihr hier in der Gemeinde so einen Platz habt, wo ihr sagt, hey, im Haus Gottes bin ich wirklich gerne. Das Haus gehört Licht im Osten. Und da hat Transworld Radio ein paar Räume angemietet. Und in diesen Räumen, da werden die Programme, die christlichen Radioprogramme von Transworld Radio für die Ukraine gemacht. Links haben wir Vasili und hinter dieser Tür, da befinden sich die Studios. Natürlich Mikrofone, am besten sogar nicht nur eins, sondern zwei gegenüber. Dann kann man Interviews führen. In der Mitte, den kennt ihr schon, das ist Nick Siemens. Und links daneben Alexander. Alexander ist der, der die Arbeit vor Ort in der Ukraine leitet. Sozusagen der Chefredakteur. Dann gibt es noch einen Techniker und noch ein paar Damen, die redaktionelle und Verwaltungsarbeit machen. Ups, eins zu weit. Ja, und da dürften wir dann einen kleinen Einblick kriegen. Hier wird christliche Radioarbeit in Russisch und in Ukrainisch für die Ukraine gemacht. Wir haben dann noch einen Besuch vor den Toren von Kiew gemacht. Das war für Nick auch ein bisschen neu. Und haben ein älteres Ehepaar besucht, das seit Jahrzehnten diese Radiosendungen hört. Schon zu Zeiten der Sowjetunion, als die Sendungen noch vom Ausland dahin ausgestrahlt worden sind von anderen Ländern. Auch da gab es Möglichkeiten, Sendungen über die Grenzen hinweg in die Ukraine auszustrahlen. Und ja, wir sind jetzt sozusagen bei diesem älteren Ehepaar zu Hause. Ich habe mich auch fast zu Hause gefühlt. Mein Vater hat Hühner, die sehen ähnlich aus. Und da sind die beiden. Mittlerweile gut 80. Und wir waren bei ihnen zu Hause und sie haben uns von ihrem Leben erzählt. Diese ältere Dame hatte vor 40 Jahren schon Krebs und man hat ihr gesagt, sie hat nicht mehr lange zu leben. Dann hat Gott geschenkt, dass sie wieder gesund wurde. Sie hat seitdem die Bibel ziemlich oft durchgelesen. Sie hat ziemlich viele Radiosendungen gehört. Und man merkt ihr an, sie hat einen sehr tiefen Glauben. Sie hat viel Schweres im Leben erlebt, aber sie hat einen sehr festen und tiefen Glauben. sehr einfache Verhältnisse. Das ist ihre Küche. Ich glaube, bei uns zu Hause sieht es ein bisschen anders aus. Und ihr Mann, man sieht, wenn man genau hinschaut, muss ich mal gucken, ob das geht, da ist eine Träne, die da runterfließt. 13 Geschwister, die Hälfte davon verhungert. Ein hartes Leben. Er hat es überlebt. Ja, und dann haben sie uns noch ein paar Lieder in Ukrainisch vorgesungen. Manche Lieder, die sehr schwer, sehr getragen waren, weil man doch merkt, diese Leute haben in ihrem Leben sehr viel Schweres mitgemacht. Jetzt. Aber auch diese ältere Dame hat schon ein Handy. Die technische Entwicklung macht auch vor der Ukraine nicht Halt. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles heute ein Handy dabei hat. Diese Radiosendungen, die wir dort ausstrahlen, erreichen im Wesentlichen ältere Leute. Und dann hat man sich überlegt, hey, was ist mit der jüngeren Generation? Wie erreichen wir die, wenn die Radiosendungen kaum hören? Wir wollen ja auch die Generation von morgen irgendwie mit dem Evangelium erreichen. Wie macht man das? Und die Leute, die Kinder, die vielleicht gerade erst geboren werden, die übernächste Generation, was ist mit denen? Wir wollen ja nicht, dass das Evangelium ausstirbt mit denen, die jetzt 70 oder 80 sind. Ja, die meisten Jugendlichen haben immer ein Smartphone und ein Handy dabei und nutzen das auch sehr intensiv. Das kenne ich von meinen Töchtern auch. Und wir haben gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um jüngere Leute mit dem Evangelium zu erreichen. Vassili hat begonnen, eine eigene Arbeit übers Internet zu machen, für Smartphone, Online-Angebote, kurze Clips und ja, Sachen, die man übers Internet, über Smartphone runterladen kann und anschauen kann. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass man damit ein ganz anderes Publikum erreicht und dass sich diese beiden Angebote wirklich optimal ergänzen. Das eine über Radio und das andere über Smartphone ist nichts, was sich Konkurrenz macht, sondern was ein ganz unterschiedliches Publikum anspricht. Die Tochter von Alexander ist sozusagen hier die Redakteurin, die dann Sendungen spricht. Er setzt das Ganze technisch um und hier in diesem Studio wird das Ganze gemacht. Ja, so viel dazu. Ich versuche mit dem, ja, was vielleicht manchmal an Kollekten oder Spenden zusammenkommt, auch gerade diese Internetarbeit, die dort neu aufgebaut wird, ein bisschen zu unterstützen, dass auch die junge Generation in der Ukraine erreicht wird. Wir sind dann wieder zurückgeflogen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben von dem, was dort in der Ukraine gemacht wird. Nochmal ein paar Gesichter in der Mitte. Nick Siemens, der die Arbeit von Deutschland aus leitet, und Alexander, der Leiter vor Ort, und Vassili, der diese neue Arbeit übers Internet gestartet hat und leitet. Die Frage für uns, was tun wir, um Menschen oder vielleicht auch gerade junge Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Vielleicht hat man manchmal einige schon versucht und schlechte Erfahrungen gemacht und denkt, sich hat nichts gebracht. Okay, wir haben es versucht und kam nichts bei raus. Aber ich glaube, das ist eine lebenslängliche Aufgabe für uns, immer wieder neu zu überlegen, welche neuen Wege müssen wir vielleicht gehen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, auch junge Leute mit dem Evangelium zu erreichen, und Gott auch bitten, dass er uns da immer wieder die richtigen Gedanken schenkt, was in unserer Zeit gerade dran ist. Dass das Evangelium eben nicht mit uns ausstirbt, sondern auch die nächste Generation von Jesus hört. So, jetzt mache ich einen kleinen Schnitt, denn jetzt verlassen wir die Ukraine und befinden uns in einem anderen Land. 2 Monate später war ich im Sommerurlaub in Estland. Und ich habe Nick Siemens gebeten, mir einen Kontakt zu vermitteln zu dem Mann, den ihr dort seht, der heißt Paavo. Paavo arbeitet in Estland und ich habe ihn gebeten, mir etwas zu zeigen in Estland, was ich gerne mal kennenlernen wollte. Und so habe ich dann Paavo getroffen. Als ich dorthin kam, habe ich ihn gefragt, ob er jetzt hier in der Nähe wohnt oder ob er extra gekommen ist. Und er sagte, nee, ich wohne nicht hier. Sag ich, wo wohnst du? Ja, 3 Stunden von hier. Sag ich, oh, du bist jetzt extra hier hingekommen? Ja, 3 Stunden gefahren. Aber ich komme sowieso öfter hier hin. Eigentlich fast jede Woche oder jede zweite Woche bin ich mal hier. Und er kam extra ganz weit, um uns was zu zeigen, was ich euch gerne zeigen möchte. Ihr dürft jetzt ein bisschen rätseln, was das wohl sein kann. Sieht aus wie ein großer Tauchsieder. Nein, ist es nicht. Zu diesem Gerät gehört dieser komplette Schrank mit Technik. Alles voller Technik. Und obwohl ich schon 20 Jahre beim ERF, beim Radio war, habe ich noch nie sowas persönlich vor Ort angeschaut. Es geht um das hier. Das ist ein Mittelwellensender. Und zwar ein ziemlich starker Mittelwellensender. So sieht das Ganze aus, wenn man so auf der freien Wiese sieht. Zwei große Masten. Und von hier in Estland werden Sendungen ausgestrahlt. Auch bis Moskau, auch bis in die Ukraine. Also auch in der Ukraine werden von hier, von diesem Mittelwellensender, Sendungen ausgestrahlt. Und so habe ich dann praktisch 2 Monate später mal sehen können, ja, von wo denn eigentlich die Sendungen zum großen Teil kommen. Paavo links, Mare, seine Frau in der Mitte. Mare war zu Zeiten der Sowjetunion schon Journalistin, aber da durfte sie vom Glauben im Radio nichts sagen. Als die Sowjetunion zerfallen ist und Estland selbstständig wurde, haben die beiden gesagt, wir machen ein christliches Radio. Und dann hat sie die journalistische, redaktionelle Arbeit gemacht, er die technische und verwaltungsmäßige. Und so haben sie Family Radio gestartet. Family Radio, ein christliches Radio in Estland. Und so entstand dann auch der Sender, über den auch noch russische und ukrainisch-russische Sendungen hauptsächlich nur ausgestrahlt werden. Dann haben wir festgestellt, dass da, wo die beiden wohnen, wir auf unserer Urlaubsreise auch nochmal vorbeikamen und haben die beiden mal zu Hause besucht. Und dann haben sie ein bisschen erzählt und die Mare sagte, ja, es ist manchmal ziemlich viel Arbeit und man verliert schon mal so ein bisschen das, wofür man es eigentlich macht, schnell aus dem Auge. Es ist so viel, was man tagtäglich zu machen hat, dass man schon mal vergisst, warum man es eigentlich macht. Und dann sagte sie, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, bald kommt die Rente. Ich kann das verstehen, wenn jemand so engagiert und viel arbeitet, freut man sich vielleicht, wenn man in der Rente mal sagen kann, okay, das will ich machen, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Wenn man es vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen lassen kann, volles Verständnis. Und dann habe ich den Paavo gefragt und wollte eigentlich von ihm wissen, wann er denn in Rente geht. Und habe gesagt, Paavo, wie ist das bei dir? Dann grinst er, guckt mich an und sagt, mein Licht am Ende des Tunnels ist nicht die Rente, sondern der Himmel. Der Satz blieb bei mir irgendwie hängen, weil man hat ihm das abgenommen. Der fährt fast jede Woche mal in das Studio, wo russische Sendungen aufgenommen werden, da wo ukrainische Sendungen aufgenommen werden, fährt zu dem Sender, mäht da selber den Rasen, hält das Ding technisch in Stand und wenn irgendwo aus Estland jemand anruft und sagt, mein Radio ist kaputt und funktioniert nicht mehr, dann fährt er auch hin und repariert das. Ein ganz bescheidener Mensch mit einem wahnsinnigen Einsatz, den er an den Tag legt. Und ich muss sagen, das war eine der Begegnungen letztes Jahr, die mich wirklich bewegt und fasziniert haben, diesen Paavo kennenzulernen. Und ja, die Einstellung, mein Licht am Ende des Tunnels ist der Himmel und darauf lebe ich zu. Das ist mein Ziel. Was ist dein Licht am Ende des Tunnels? Ich gönne jedem von euch die Rente, ich gönne jedem von euch einen Urlaub, wo ihr drauf zulebt, ich gönne jedem von euch alle möglichen kleinen Lichter, aber ich wünsche euch, dass das große Licht, auf das ihr wirklich zulebt, der Himmel ist. Und dass das euer Arbeit wirklich prägt, dass ihr darauf wirklich zulebt und das im Blick habt. Jetzt nochmal einen kleinen Sprung zurück. Noch was Technisches. Hat jemand eine Vorstellung, was das sein könnte? Tschernobyl, genau. Tschernobyl ist nicht weit von Kiew entfernt. Man ist mit dem Auto in einer Stunde da ungefähr. Der größte nukleare Unfall, den die Welt bisher gesehen hat. Als das damals passiert ist, hat die Regierung lange das verschwiegen, bis man in Schweden und Finnland festgestellt hat, diese hohe radioaktive Strahlung ist nicht normal. Und erst 2 Wochen später hat man es zugegeben, als diese Werte in Skandinavien gemessen wurden. Man hat vielen jungen Männern dann gesagt, wenn ihr helft beim Aufräumen, 2-mal arbeiten, Pause, nochmal arbeiten, habt ihr euch euren kompletten Wehrdienst gespart, müsst ihr nicht mehr machen. Hunderte haben das gemacht und keiner von denen musste seinen Wehrdienst noch machen, denn die sind alle gestorben, verstrahlt und gestorben. Das sind Namen von Orten, die dort in der Gegend waren, die heute Geisterstädte sind, leer, nicht mehr bewohnbar, verstrahlt. Bilder von Kindern, die dort gelebt haben, die gestorben sind. Eine Kerze auf dem Bildschirm, ein Bild von einem Kind, ein Opfer von Tschernobyl. Und dann standen da Sachen, die die Leute ausgestellt hatten, Gegenstände aus dem Alltag, zum Beispiel ein Radio. Und dann kam ich ein bisschen in Stutzen. Radioaktive Strahlung. Ja, wir machen Radioarbeit und sind im Radio aktiv. Komisch. Fast das gleiche Wort, hoffentlich nicht das gleiche. Diese radioaktive Strahlung hat den Menschen den Tod gebracht und Krankheit gebracht. Das, was wir mit unseren christlichen Sendungen übers Radio ausstrahlen wollen, ist hoffentlich das Gegenteil. Wir würden den Menschen gern das Leben bringen, nämlich das Leben, das Jesus gibt, das ewige Leben. Wir würden den Menschen gern etwas bringen, was sie gesund macht. Vielleicht nicht von jedem körperlichen Leiden, aber seelisch. Dass sie innerlich gesund macht, ihre Beziehung zu Gott. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und trotzdem ist es irgendwie der gleiche Begriff, Radio, radioaktiv. Wir möchten mit unseren Radiosendungen etwas ausstrahlen, um das Evangelium und Jesus zu den Menschen zu bringen. Aber ich glaube, nicht nur als ERF strahlen wir etwas aus. Ich glaube, dass jeder Einzelne, der von uns hier sitzt, etwas ausstrahlt. Manchmal Traurigkeit, manchmal Freude, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Was sehen Menschen, wenn sie uns anschauen? Was strahlen wir aus? Wir haben eben diese Geschichte gehört von Mose. Der kam vom Berg, der strahlte tatsächlich etwas aus. Sein Angesicht glänzte, leuchtete, weil er Gott begegnet war. Er strahlte etwas aus, weil er Gott begegnet war. Sein Angesicht leuchtete und jeder, der das sah, hat es gemerkt. Was strahlen wir aus? Wir sind keine Glühwürmchen. Wenn wir das Licht ausmachen, werden wir nicht im Dunkeln leuchten und wir werden auch nicht wie Mose, wie das vielleicht so ein bisschen wie ein Heiligenschein war. Vielleicht kommen daher die Bilder mit dem Heiligenschein von dieser Sache mit Mose, dessen Angesicht leuchtete. Das wird bei uns nicht so sein und trotzdem strahlen wir etwas aus, was andere Menschen sehen. Mose strahlte etwas aus, was aus der Begegnung mit Gott kam. Er strahlte etwas von Gottes Wesen aus und das ist doch eigentlich unser Wunsch auch. Das würden wir ja auch gerne. Etwas ausstrahlen von Gott, was andere Menschen an uns sehen. Und ich glaube, das gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, wir können etwas lernen vom Radio. Deshalb habe ich mal so ein Bild hier hingetan. Das Radio strahlt ja auch etwas aus. So wie das, was Mose ausstrahlte, aus der Begegnung mit Gott kam, kann das Radio nichts aus sich selbst ausstrahlen, sondern es braucht einen Sender, mit dem es in Verbindung ist. In dem Radio sitzt kein Moderator, da sitzt keine Musik, da sitzt kein Journalist, sondern das Radio hat eine Verbindung zu einem Sender und deshalb kann es etwas ausstrahlen. Nun kann man so ein Radio zu Hause ins Wohnzimmer stellen, ins Schlafzimmer, aufs Klo, im Garten oder wo auch immer und es hat Empfang. Und das ist mit uns genauso. Egal wo wir sind, ob wir im Garten oder im Wohnzimmer oder wo auch immer sind, wir können in Verbindung zu Gott reden, zum Sender, zu dem, der uns sendet. Gott ist da und wir können überall Verbindung mit ihm aufnehmen. Er ist für uns da, genauso wie Radiowellen etwas sind, was man nicht sieht und trotzdem da ist. So ist Gott da. Wir sehen ihn nicht und er ist trotzdem da. Wir können in Verbindung mit ihm sein. Und es gibt viele Menschen auf der Welt, die keinen Gottesdienst besuchen heute Morgen, die in keiner Bibel lesen, aber die uns begegnen als Christen und gucken, was wir ausstrahlen. Und das ist die Frage, was sehen die Leute an uns? Bist du in Verbindung mit dem Sender, mit Gott? Die zweite Frage, man kann an so einem Radio verschiedene Programme einstellen. HR, SWR, NDR oder den ERF, wäre schön. Ich kann auswählen, welches Programm ich hören will. Und genauso kann jeder von euch auch ein Stück weit bestimmen, welches Programm willst du deinem Leben geben. Du kannst es mit Arbeit füllen, mit Freundschaften, mit Urlaub, mit allem Möglichen. Die Frage ist, welche Rolle spielt Gott in deinem Programm? Ist Gott ein Programmpunkt, der irgendwo vorkommt? Oder ist er Programmdirektor? Darf Gott das Programm in deinem Leben bestimmen? Und die zweite Frage ist, Bist du davon überzeugt, dass Gott wirklich das beste Programm für dich hat und auch für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen? Denn wenn wir was vom Glauben weitergeben wollen, ich glaube, dann brauchen wir wirklich immer wieder diese Überzeugung, jawohl, wenn mein Nachbar, wenn mein Arbeitskollege Gott nicht kennt, dann verpasst er das beste Programm, was sein Leben haben könnte. Das wissen wir vielleicht manchmal im Kopf, aber es muss manchmal auch ins Herz wieder rein. Dass jeder, der Gott nicht hat, eigentlich das beste Programm im Leben verpasst. Nun hat so ein Radio noch eine Antenne. Es kommt ja manchmal vor, ja, dass das Programm so ein bisschen undeutlich wird und man die Antenne nochmal neu ausrichten muss. Der Glaube ist nichts, wo man einmal sich bekehrt und sagt, okay, jetzt bin ich Christ, das war's jetzt. Der Glaube ist nicht nur ein Schritt, wo ich mich bekehre, der Glaube ist ein Weg, der aus vielen Schritten besteht und wo wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten müssen. Neu beten, in der Bibel lesen, auf Gott hören, in die Gemeinde gehen, auf Gott ausrichten. Das ist eine ganz wichtige Sache. So wie ich eine Antenne richtig immer wieder ausrichten muss, so muss ich mich auf Gott ausrichten. Aber es ist tatsächlich möglich, die Verbindung zum Sender zu haben, das richtige Programm zu haben, mich auf Gott auszurichten und es kommt bei meinen Mitmenschen trotzdem nichts an. Wenn ich bei so einem Radio die Lautstärke runterregel bis auf null, dann werden die Leute, die rundherum stehen, nichts hören. Wenn wir schweigen und nichts sagen, werden die Leute vielleicht auch nichts hören. Es gibt Leute, die sagen, sag nichts vom Glauben, sondern leb so, dass du darauf angesprochen wirst. Wenn ihr es schafft, so zu leben, dass ihr ständig auf den Glauben angesprochen werdet, ist das genau das Richtige. Aber vielleicht gibt es Leute, die sich gar nicht trauen, euch anzusprechen. Vielleicht gibt es Leute, die gar nicht den Mut haben, euch zu fragen. Und vielleicht gelingt es uns auch manchmal gar nicht immer so zu leben, dass die Leute uns ansprechen. Deshalb würde ich euch gerne Mut machen, regelt die Lautstärke nicht auf null, sondern sagt, was ihr erlebt habt mit Gott. Sagt, was ihr bei Gott für ein Programm für euer Leben gefunden habt. Sagt, wer Gott ist und sprecht davon. Sagt von Gott weiter. Und ich glaube, das ist es, was wir von so einem Radio lernen können, dass wir nämlich die Verbindung zu Gott als dem Sender brauchen, dass wir Gott in unserem Leben Programmdirektor sein lassen, dass wir uns auf ihn ausrichten und von ihm weitersagen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das heute mitnehmt von diesem Gottesdienst. So dieses Radio als Vorbild für unser Leben. Was strahlst du aus? Strahlst du etwas aus von Gottes Programm, von Gottes Wesen, von Gottes Liebe? So wie Mose es getan hat, als er vom Berg kam. Er hat was ausgestrahlt von Gott und das dürfen wir auch. Amen.
Ja, Herr Kilian, herzlichen Dank. Ihre Ausführungen haben sehr bewegt. Nicht nur mich, so bin ich davon überzeugt. Sie haben den ERF in einer Art vorgestellt, wie zumindest ich ihn nicht gekannt habe. Ich habe auch immer den ERF, das muss ich Ihnen sagen, so verbunden mit einem Radio, was vorwiegend auch Ältere anspricht. Sie haben das ja wirklich überzeugend korrigiert. Und Sie haben auch wunderbar den Bogen gezogen in Ihren Ausführungen vom ERF zu der Textlesung. Das haben Sie in wunderbarer Weise gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und Sie haben auch hinten noch Unterlagen mitgebracht. Ich bitte die Gemeinde doch zuzugreifen. Und ich will das auch jetzt schon sagen, damit es nicht vergessen geht, Herr Kilian. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für Ihre Arbeit bestimmt, damit Sie das, was Sie heute vorgestellt haben, vielleicht auch noch in Ländern machen können, auf die Sie ein Auge geworfen haben, aber wo Sie noch nicht so tätig sind. Nochmals vielen Dank.